Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Es geht um nichts weniger als um den Zusammenhalt der Europäischen Union und um die Frage, ob sie es zulässt, dass ein unsichtbares Virus diese Gemeinschaft zerlegt. Deshalb will die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unvorstellbar viel Geld in die Hand nehmen, 750 Milliarden, um jenen Staaten zu helfen, die in ganz besonders großer Not sind, Italien oder Spanien, wo heute in Gedenken an die Verstorbenen eine 10-tägige Staatstrauer begonnen hat. Damit vor allem die südlichen Länder es irgendwie aus der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg schaffen, hatten Deutschland und Frankreich vorgeschlagen, mit 500 Milliarden Zuschüssen zu helfen, während Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden nur Kredite gewähren wollten. Ursula von der Leyen hat heute versucht, allen, den Großzügigen und den Sparsamen, Rechnung zu tragen. Ob es ihr gelungen ist, zeigt Michael Grütz.
Brando Benifei ist italienischer Sozialdemokrat und einer der Jüngeren im Europaparlament. Er hat hohe Erwartungen an das Rettungspaket, das Kommissionspräsidentin von der Leyen gleich vorstellen will. Brando ist 34, seine Generation erlebt nach der Finanzkrise schon wieder schwere Zeiten. Die Leute waren vielleicht 20 damals, jetzt sind sie 30 und sind schon wieder in der Krise. Und für sie steht jetzt noch mehr auf dem Spiel. Wohl auch deshalb nennt die Kommission ihr Rettungspaket Nächste Generation EU. Die Folgen dieser Krise bedeuten, dass wir Investitionen in bisher nie dagewesenem Umfang brauchen. Aber wir werden es so machen, dass Europas nächste Generation die Vorteile von morgen ernten kann. Und das soll sicherstellen, dass unsere Union klimaneutral ist, digital, sozial und ein starker globaler Player der Zukunft. Das Wiederaufbaupaket soll 750 Milliarden Euro umfassen. 500 Milliarden davon sollen als Zuschüsse ausgezahlt werden, 250 Milliarden als Kredite. Die Rückzahlung soll bis 2058 erfolgen.
Der europäische Haushalt hat immer, immer aus Zuschüssen bestanden. Das ist nichts Neues. Zuschüsse für gezielte Investitionen und Reformen, Zuschüsse für mehr Zusammenhalt, Zuschüsse für eine Annäherung der Lebensverhältnisse in Europa.
Mit den bereits beschlossenen Hilfspaketen, einem neuen europäischen Haushalt, steigen damit die Hilfsprogramme auf insgesamt fast 2,3 Billionen Euro. Im Parlament überwiegend Zustimmung, deutliche Kritik die Ausnahme.
Was Sie tun, ist vollständig verantwortungslos. Es ist erkenntnisbefreite Voodoo-Ökonomik, die Sie hier den Bürgern aufbürden. Es ist sowohl Geld- als auch finanzpolitisches Harakiri.
Wenn man sieht, dass wir die größte ökonomische Krise seit dem Zweiten Weltkrieg haben, sehen wir keine Alternative, als jetzt zu investieren. Dieses Paket ist für alle Mitgliedstaaten und alle brauchen es unabhängig davon, wie stark sie von der Krise betroffen sind.
By the health of economic crisis.
Für Spanien, Frankreich und vor allem Italien sind die höchsten Zuschüsse vorgesehen. Das Rettungspaket mache ihm Hoffnung, so Brando Benifei. Der Name ist sehr interessant. Nächste Generation EU. Ein Name hinter dem Plan. Ich glaube, es ist ein Name, der jeden inspiriert. Ob diese Inspiration auch zu den von ihm gewünschten Ergebnissen führt, ist noch offen. Denn jetzt müssen die Staats- und Regierungschefs entscheiden. Vor allem Schweden, die Niederlande, die Dänen und Österreich haben weiter Kritik.
Was noch verhandelt werden muss, das ist die Höhe, das Gesamtvolumen, aber natürlich auch das Verhältnis Zuschüsse versus Kredite.
Es wird also noch lange Verhandlungsnächte geben, dann wohl wieder auch in Brüssel.
Tja, um nichts wird in Europa mehr gestritten als um Geld. Und zum Schluss entscheiden immer noch die Staats- und Regierungschefs. Markus Preis. Es gab immer die Angst, gerade der nördlichen Länder, dass da am Ende doch noch eine Schuldengemeinschaft herauskommt. Dieser Kompromissvorschlag heute kann diese Sorge nicht nehmen, oder?
Na, sagen wir mal so, dieses Wort Schuldengemeinschaft, Schuldenunion, das hat einen großen Vorteil. Es ist ja nicht genau definiert, was das ist. Auf jeden Fall hat man heute in Brüssel tunlichst vermieden, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aber wenn man sich die ganze Sache mal ein bisschen anguckt, dann hat das natürlich schon viel davon. Man betont hier zwar, dass das ganze Programm kurzfristig ist und das stimmt auch, das Geld soll in 2 bis 3 Jahren ausgegeben sein. Aber die EU, die bindet sich da doch sehr langfristig mit gemeinsamen Schulden aneinander. Denn die Rückzahlung, die soll bis 2058 erfolgen. Also das ist noch sehr lange hin. Also das ist schon eine gemeinsame Schuld, die man dann eine längere Zeit abbezahlen muss. Und hinzu kommt natürlich die gewaltige Dimension dieser Hilfen. 750 Milliarden Euro. Wir werden auch immer gefragt, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was das ist. Wenn man es versucht, man kauft ein Haus für 750.000 Euro und bezahlt es in 1-Euro-Stücken, dann hat man einen riesigen Berg an 1-Euro-Stücken und für jeden dieser Euros würde man dann 1 Million Euro geben. Also so viel Geld ist das. Also da wird schon ein gewaltiger Schritt jetzt von der EU hier unternommen.
Und was ist konkret mit den sparsamen 4, den sogenannten? Wir haben ja Sebastian Kurz gerade schon etwas abwägend gehört. Werden die das Paket mittragen?
Ja, eine der Forderungen war ja, dass es das Geld nicht als Zuschüsse gewährt werden soll, die 500 Milliarden, die Merkel und Macron vorgeschlagen hatten, sondern als Kredite. Jetzt schlägt die Kommission 500 Milliarden Zuschüsse vor und obendrauf noch Kredite. Also das wird sie heute nicht umgestimmt haben. Trotzdem in den Äußerungen, die es gab, da hat man häufiger das Wort Kompromiss schon gehört. Ich denke, ein wichtiger Faktor für diese Länder wird sein, dass die Vergabe des Geldes doch an Auflagen gebunden ist, an Reformanfragen. Und ähnliche Töne haben wir auch vom niederländischen Premier Mark Rutte heute gehört, der gesagt hat, die Länder müssen danach wirklich dann in der Lage sein, sich künftig auch selber zu helfen. Die sollten also jetzt auch mit diesem Geld einen neuen Weg einschlagen.
Sie haben uns eben ja schon so schön erklärt, wie immens diese Summe ist, diese 750 Milliarden. Wo soll eigentlich dieses ganze Geld herkommen? Dafür reichen doch die Beiträge der Mitgliedsländer überhaupt nicht.
Ja, wo es herkommt, erstmal kommt es vom Kapitalmarkt. Ich glaube, das geht relativ schnell. Die Frage ist, wie kommt es dann wieder zurück? Und da ist der Plan der EU, jedenfalls jetzt auf dem Papier, dass die Mitgliedstaaten das eben über 30 Jahre mehr oder weniger abstottern. Aber das bedeutet dann eben über 30 Jahre weniger Geld in den nationalen Kassen. Oder, wenn man es anders macht, wäre eine Variante eben, dass die EU deutlich sparen muss in diesen 30 Jahren. Oder noch eine Variante, die heute hier auch diskutiert wird, sind Eigenmittel, neue Steuereinnahmen, beispielsweise für die EU, zum Beispiel eine Digitalsteuer oder Steuer auf klimaschädliche Importe, die in die EU kommen. Aber eins ist auch klar, viele der zentralen Akteure, die das jetzt entscheiden, die werden mit der Rückzahlung nichts mehr zu tun haben. Die soll nämlich erst ab 2028 erfolgen. Und da ist nach allem, was man weiß, weder die Bundeskanzlerin noch Bundeskanzler, noch Frankreichs Präsident Macron, noch französischer Präsident.
Danke für die Information, Markus Preis. Was dabei herauskommen kann, so heißt es richtig, wenn Länder mit unterschiedlichen Interessen an einem Strang ziehen sollen, das ließ sich heute auch ganz wunderbar in Deutschland beobachten. Nachdem im Umgang mit der Pandemie jedes Bundesland für sich selbst die Sache in die Hand nahm und Schulen, Restaurants oder Fitnessstudios mal schneller und mal langsamer öffnete, ließ auch die Kanzlerin locker und akzeptierte die verschiedenen Geschwindigkeiten. Doch heute bremste sie zunächst wieder, vor allem die aus ihrer Sicht etwas übermütigen ostdeutschen Länder, mit deren Ministerpräsidenten sie am Nachmittag gesprochen hatte. Thomas Kreuzmann.
War da was? Was wurde aus dem Fingerhakeln zwischen Kanzlerin und Ministerpräsidenten in Sachen Corona-Lockerungen? Nach ihrer heutigen Schaltkonferenz präsentierten sich die Ostministerpräsidenten und die Kanzlerin wie ziemlich beste Freunde im Kampf gegen Corona. Gleichermaßen besorgt und vorsichtig.
Es ist genau so und war auch allen Beteiligten wichtig, dass alles, was jetzt entschieden wird in den Ländern, auf Grundlage gemeinsamer Rahmenbedingungen passiert, nämlich, wie Frau Merkel es gerade gesagt hat, Mund-Nasen-Schutz, Abstand, Hygieneregeln.
Die Kanzlerin neigt bekanntlich in historischen Krisen wie der aktuellen Pandemie zu machtpolitisch entschlossenem Handeln. Aber jetzt, wo die Fallzahlen zurückgehen, erkennt sie ausdrücklich die Grenzen der Bundesbefugnisse an.
Die Zuständigkeit des Infektionsschutzgesetzes liegt bei den Ländern.
Das hört einer wie Bodo Ramelow natürlich gerne. Der Thüringer Ministerpräsident lässt die Maske fallen. Heute zum Interview, aber sonst sieht er sich zu Unrecht zum bundesweiten Vorreiter möglicherweise gefährlicher Lockerungsübungen gemacht. Er stellt klar, dass er grundsätzlich auf Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln besteht und auf den obligatorischen 1,50 Meter Abstand. Nur zur Kanzlerin nimmt der Mann aus Erfurt durchaus eine gewisse Nähe in Anspruch.
Ich kann da ja ein Geheimnis verraten. Im Gegensatz zu vielen, die über mich geredet haben, hat die Kanzlerin schon am Freitag sich bei mir gemeldet und am Samstag mit mir intensiv in den Kontakt gehalten.
Da wurde wohl einiges im Vorfeld zur heutigen Sitzung entschärft. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat ebenso wie sein Thüringer Kollege Ramelow Kabinettsentscheidungen zu Corona-Maßnahmen noch mal um eine Woche vertagt. Zeit gewinnen, nachdenken, sondieren. Gerade die Ostländer-Chefs stehen unter besonderem Druck von Corona-Zweiflern und Verschwörungstheoretikern. Doch heute Geschlossenheit.
Die Abweichungen sind eigentlich, wenn man sich's genau betrachtet, marginal. Und wir brauchen hier aber für die große Linie dringend auch weiter die Bundesregierung.
Merkels nächster Gesprächstermin mit allen Ministerpräsidenten aus Ost und West steht schon. Am 17. Juni geht es um neueste wissenschaftliche Erkenntnisse über das Coronavirus.
Wann immer der Wunsch der Länder besteht, mit der Bundesregierung und mit mir als Bundeskanzlerin zu sprechen, wird das natürlich gemacht.
Heute hat Merkel den Ostländern besondere Finanzhilfen in Aussicht gestellt für die vielen dortigen Start-ups, die jetzt besonders unter der Corona-Krise leiden. Das war der Harmonie vermutlich dienlicher als längeres Fingerhakeln.
Die Kanzlerin und die Ostländer-Chefs. Ein Kommentar von Christine Schwietzer vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Kein Fingerhakeln mehr? So harmonisch wird es zwischen den Ostministerpräsidenten und der Kanzlerin nicht lange bleiben. Immerhin haben sie Merkel im Streit um die Corona-Lockerungen die Stirn geboten. Und das werden sie noch öfter tun. Die Konflikte zwischen den Ostländern und der Bundesregierung nehmen zu, weil so vieles nicht erfüllt wurde. Berlin hat die Spendierhosen an und verteilt großzügig Milliarden. Für Kurzarbeiter, für die Wirtschaft, für die Kommunen, für Europa. Die schwarze Null längst geopfert. Jetzt heißt es Schulden machen zum Wohle des Volkes. Erst die Großen retten, dann die Kleinen. Milliarden für die Lufthansa, das versteht der Handwerker im Osten nicht. Hier gibt es keine großen Firmen, kaum Eigenkapital, keinen doppelten Boden für den Mittelstand. Das bekommen die Ministerpräsidenten jeden Tag zu hören. Denn auch im Osten demonstrieren Verschwörungstheoretiker, verunsicherte Bürger und Rechtspopulisten gemeinsam. Der Druck von der Straße wächst. In Sachsen-Anhalt und Thüringen wird nächstes Jahr gewählt. Die AfD ist hier trotz aller Querelen immer noch stark. Und dann sind da noch die vielen Versprechen aus dem Koalitionsvertrag, die immer noch nicht erfüllt sind. Auf mehr Geld vom Bund für die Zusatzrenten der DDR etwa warten sie hier schon 30 Jahre. Heute hat die Kanzlerin Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Die Corona-Krise hat den Ostministerpräsidenten gezeigt, wer selbstbewusst auftritt, kann mehr bekommen.
Die Meinung von Christine Schwietzer. Blut ist ein rares Gut, nicht erst seitdem es Corona gibt. Und weil in den vergangenen Wochen viele Angst hatten, Blut zu spenden, werden nun dringend neue Spender gesucht. Nur nicht jeder darf, auch wenn er wollte. Zum Beispiel, wenn dieser eher tätowiert ist, operiert oder homosexuell. Homosexuelle haben statistisch gesehen mehr HIV-Viren im Blut als Heterosexuelle und dürfen deshalb in Deutschland nur dann Blut spenden, wenn sie 12 Monate lang keinen Sex mit einem anderen Mann hatten. Dass das eine etwas wirklichkeitsfremde Idee ist und zudem auch noch diskriminierend, finden nun Abgeordnete der FDP und verlangen eine Änderung des Gesetzes. Doch die Union will es nicht ändern und zu der gehört bekanntlich auch der Gesundheitsminister. Hanni Hüsch.
Er würde ja, wenn er denn dürfte. Alfonso Pantisano bleibt ausgeschlossen, sein Blut darf nicht in fremde Adern. Alfonso ist homosexuell, er lebt mit festem Partner und Leon, dem Labrador, in Berlin. Seit Jahren kämpft er dafür, Blutspender zu sein und nicht ausgeschlossen und diskriminiert.
Wenn Menschen, Homosexuelle, safer Sex haben, sich schützen und geschützten Geschlechtsverkehr haben und negativ sind, dann haben sie, so wie alle anderen auch, eine Berechtigung, Blut zu spenden.
Blut, das fehlt. Leere. Wie hier im Dresdner Institut für Transfusionsmedizin klagen sie an vielen Blutspendestellen über akuten Mangel. Jetzt, wo in den Krankenhäusern die OPs wieder anlaufen, braucht es dringend Vorrat an frischem Blut.
Wir haben einen Engpass, den wir so tatsächlich seit vielen Jahren nicht hatten. Wir haben derzeit maximal für einen Tag Blutkonserven vorrätig.
Im Berliner Reichstag feilt Jens Brandenburg von der FDP an seiner Rede. Er will, dass sich die Regeln für die Blutspende ändern. So wie das im Moment laufe, sei es grob fahrlässig und diskriminierend sowieso.
Wir wollen erreichen, dass kein Patient sterben muss, nur weil homo- und bisexuelle Spender von der Blutspende ausgeschlossen sind. Blut ist nicht schwul oder hetero. Auch ein mögliches Infektionsrisiko hängt nicht von der geschlechtlichen oder sexuellen Identität ab, sondern vom persönlichen Risikoverhalten.
Der Blick fällt auf die Bundesärztekammer. Der Gesetzgeber hat ihr die Verantwortung für die Blutspenderichtlinie zugewiesen. Darin heißt es seit 2017, um einem erhöhten HIV-Übertragungsrisiko zu begegnen, dürfen Homo- und Transsexuelle nur Blut spenden, wenn sie versichern, 12 Monate keinen Sex gehabt zu haben. De facto ist das wohl ein Ausschluss. Längst aber wird jede Blutspende auch auf HIV geprüft. Wie hoch also ist das Risiko dann überhaupt?
Die Risikoerhöhung lässt sich unglaublich schwer in Zahlen fassen. Das war auch das Problem der Experten, die sich 2017 damit befasst haben, die letztendlich nur zu dem Schluss kamen, wenn man diese 12-Monats-Frist anwendet, erhöht sich das Risiko nicht.
Eine Frist von 12 Monaten sei sachlich unbegründet. Erfahrungen in anderen Ländern belegten das, argumentiert die bunte Koalition aus Grünen, Liberalen und Linken am Abend im Bundestag. Die Union hält dagegen. Homosexuelle Männer seien weitaus häufiger mit HIV infiziert als Heteros.
Diese Zahlen können wir als mit in der Verantwortung Stehenden im Sinne der Empfängersicherheit nicht einfach ignorieren.
Dass sich der Gesundheitsminister wie eher homosexuell nicht an die Spitze der Bewegung stelle, macht Alfonso ärgerlich. Und dass er sich immer noch nicht gleich fühlen kann, wütend.
Dieses Parlament macht mir heute immer noch mit 46, ich bin heute 46 Jahre alt, macht es mir heute immer noch deutlich, dass ich nicht genauso gleich bin wie Sie.
Es gibt eine berühmte Maxime von Margaret Thatcher. Berater beraten und Minister entscheiden. Wenn aber der Berater plötzlich entscheidet, ist der Minister schlecht beraten. So erlebt es gerade einer der Nachfolger Thatchers, Premierminister Johnson, am eigenen Leib. Sein Leib- und Magenberater Jeremy Cummings entscheidet schon lang, wie Johnson sich vor seinem Volk zu geben habe, hat aber offenbar selbst wenig Weitblick, wie seine eigenen Eskapaden wirken. Wie ein Männerduo in den ohnehin schwierigen Brexit- und Corona-Zeiten eine zusätzliche, veritable Regierungskrise in Großbritannien auslöst, berichtet Annette Dittert.
Es geschah am 27. März. Ganz Großbritannien ist seit 4 Tagen im Lockdown. Ab heute gilt folgende Anordnung: Bleiben Sie zu Hause. Der führende Kopf hinter dieser Strategie, Dominic Cummings, sein Chefberater. Der aber setzt sich an diesem Tag ins Auto und tut das, was er dem ganzen Land strengstens verboten hat. Er verlässt London und fährt privat aufs Land, 260 Meilen nördlich, zu seinen Eltern nach Durham, mit Verdacht auf Corona. Raus kam das am vergangenen Freitag und seitdem kennt die Insel kein anderes Thema mehr. Millionen haben sich an die Regeln gehalten. Heißt das also eine Regel für ihn und eine für alle anderen? Als nichts mehr hilft, erleben die staunenden Briten eine noch nie dagewesene Show. Der ansonsten im Hintergrund operierende Chefberater stellt sich der nationalen Presse in grellstem Sonnenlicht. Zunächst scheinbar demütig. Ich wollte sicherstellen, dass sich jemand um unser Kind kümmert. Und in London hatten wir niemanden, der das hätte tun können. Die von allen erwartete Entschuldigung aber bleibt aus. Nein, ich habe nicht vor, zurückzutreten. Ich denke, ich habe mich vernünftig verhalten. Die Reaktionen am nächsten Tag vernichtend, selbst in der konservativen Presse, und das Volk wütender denn je. Wir sind nicht zu unseren Eltern gefahren, selbst als sie krank waren. Wir haben getan, was er uns gesagt hat. Wieso gilt das nicht für ihn? Er hätte sich entschuldigen müssen. Stattdessen hat er gelogen und sich mit Ausflüchten versucht zu verteidigen. Boris Johnson aber hält an ihm fest, obwohl seine Umfragewerte jetzt im freien Fall sind. Warum nur? Wir treffen Alistair Campbell, der sich auskennt mit der Dynamik zwischen Chefberater und Premier. Ich denke, ganz tief innen weiß Johnson, dass er den Job nicht kann. Und er denkt deshalb, er braucht einen starken Mann, der den Ruf hat, alles regeln zu können. Aber was wir jetzt gesehen haben, ist, dass Cummings das auch nicht kann. Ein Blinder führt den Blinden. Und das schadet dem Land wie kaum eine Krise zuvor. Eine Krise, die kein Ende nehmen will. Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss heute Nachmittag verteidigt er Cummings erneut, wenn auch wenig überzeugend. Ich verstehe, dass die Leute jetzt wirklich wütend sind. Aber was die Leute wirklich wollen, ist auch, dass wir jetzt weiterarbeiten und aufhören mit diesem politischen Hin und Her. Sie interessiert nicht, was ein Berater getan oder gelassen hat. Durch sein Festhalten an Cummings hat Johnson sein Schicksal an das seines Beraters gehängt und sich damit selbst geschwächt. Inmitten der Corona-Pandemie sind die Briten damit ohne klare Führung. Und die Zahl derer, die sich in Zukunft auch nicht mehr an die Regeln halten wollen, dürfte steigen ab jetzt.
Ins Inland. Dort wurden in Berlin heute die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik für 2019 vorgestellt. Und die zeigen, rechte Gewalt hat zugenommen. Der Nachrichtenüberblick mit Linda Zawagis.
Bei der Vorstellung der Statistik zeigte sich Bundesinnenminister Seehofer besorgt über die deutliche Zunahme politisch motivierter Kriminalität um 14% auf rund 41.000 Delikte. Die Zahl der judenfeindlichen Straftaten erreichte ein Rekordniveau. Zurückgegangen sind die islamistisch motivierten Fälle. Die Fallzahlen bei den übrigen Straftaten, also zum Beispiel bei Einbrüchen oder Finanz- und Steuerdelikten, waren eher rückläufig. In mehreren deutschen Städten haben heute Reisebusunternehmen auf die Not ihrer Branche in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. Allein in Berlin waren rund 300 Busse als Zeichen des Protestes unterwegs. Ein Großteil der Firmen stehe vor dem Aus, so die Veranstalter. Bundesverkehrsminister Scheuer versprach Regierungshilfen in Höhe von 170 Millionen Euro. Auch Mitarbeiter von Reisebüros protestierten heute in Berlin. Der Aufsichtsrat der Lufthansa hat sein Votum zu den staatlichen Milliardenhilfen zunächst verschoben. Die Airline befürchtet Auflagen der EU-Kommission. So erwägt Brüssel zurzeit, die Hilfen nur dann zu genehmigen, wenn die Lufthansa Start- und Landerechte in Frankfurt und München an Konkurrenten abgibt. Das Unternehmen will nun zunächst die wirtschaftlichen Folgen prüfen. Die Pläne der EU-Kommission für einen Wiederaufbaufonds in der Corona-Krise wurden an den Finanzmärkten mit Erleichterung aufgenommen. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
750 Milliarden Euro für die Wiedergesundung der europäischen Wirtschaft. Das lässt hoffen. Vor allem für Länder wie Italien und Spanien wäre das Paket eine große Hilfe. Dies zeigt sich am Finanzmarkt bei den Staatsanleihen. Aus Sorge um Italien und Europa war die Rendite für italienische Anleihen im März auf 2,4% gestiegen. Aktuell muss Italien dank der geplanten Hilfen nur noch 1,5% Zinsen zahlen, wenn es sich für 10 Jahre Geld leiht. Positiv wirkt, dass sich die Schuldenbilanz Italiens durch das Paket der EU nicht weiter erhöhen würde. Lieferanten und Firmen in den Südländern erhalten Unterstützung. Davon könnten auch die nördlichen EU-Länder, insbesondere Deutschland, profitieren.
In den USA hat ein weiterer Fall von Polizeigewalt gegen einen Schwarzen im Bundesstaat Minnesota Empörung und Proteste ausgelöst. In Minneapolis gingen Hunderte auf die Straße. Zunächst friedlich, später kam es zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Anlass war ein Handyvideo, das das gewaltsame Vorgehen der Polizei bei der Festnahme des Mannes zeigt. Dieser starb kurz darauf im Krankenhaus. Die Bundespolizei FBI ermittelt. Inzwischen wurden 4 Polizisten entlassen.
Er fährt und fährt auch heute wieder. Unser Reporter Sebastian Kisters ist in ungewöhnlichen Reisezeiten unterwegs auf seiner Entdeckungstour durch die Heimat. Und dank eines kenntnisreichen Hinweises sitzt er nun auch noch fester im Sattel, wird er Ihnen gleich selber erzählen. Am dritten Tag seiner Reise von Frankfurt bis in die Niederlande führte ihn sein Weg heute von Rüdesheim durch das obere Mittelrheintal, das zum Welterbe der Kulturlandschaften gehört. Er machte einen Abstecher auf einem Campingplatz bei St. Goar und radelt weiter bis nach Koblenz. Doch sein Tag begann erst einmal mit einem anständigen Frühstück.
Wenn einer eine Reise tut, dann gilt beim Buffet-Frühstück im Hotel zunächst nur gucken, nicht anfassen.
Ich würde dann nehmen Butter mit Honig und einem Brötchen.
Und dann wieder Rad ab. Auf der berühmten Rüdesheimer Drosselgasse Stille. Urlaube in diesen Tagen sind ruhiger als gewohnt. Kein Gesang, keine Besuchergruppen, die sich schon morgens an Lokalen vorbeischieben. Warten auf die Fähre. Wir müssen rüber nach Bingen. Zeit, Mails der Redaktion zu lesen. Zuschauerin Sarah hat mir geschrieben, sie sorgt sich um meinen Rücken. Der Sattel sei zu niedrig, also ändern wir das. Hüfthoch soll er sein. Und tatsächlich läuft und fühlt sich besser an. Danke, Sarah. Diese Fahrt durchs Welterbe Oberes Mittelrheintal, bei diesem Wetter heute, das ist wie Postkarten gucken. Burgen, Schlösser, Weinberge, alles am Fluss. Dann Kurs auf den Campingplatz an der Lorelei. Auf dieser Tour von Frankfurt ans Meer wollen wir ja erfahren, was steht, was geht Deutschland. Camping ist hier seit gut 2 Wochen wieder erlaubt. Die Chefin wird den Moment nie vergessen, als sie den Angestellten diese Nachricht geschrieben hat.
Es geht wieder los und die Reaktionen waren einfach unglaublich, dass es einfach weitergeht, dass es ja die Freude darüber auch wieder arbeiten zu dürfen. Und das war für uns auch einfach der schönste Moment, muss ich sagen.
Und gleich nach wenigen Tagen waren so viele Camper da, dass sie dieses Schild brauchten. Voll belegt. Obwohl Duschen und Toiletten nicht geöffnet sind. Im Moment nur Fahrzeuge hier, die das selbst haben. Jörg Faulmann sagt, Camping, das heißt in Zeiten von Corona, sicher unterwegs.
Hier fühlt sich in Ordnung an, weil man aber natürlich auch für sich ist. Ja, also wir sind da relativ vorsichtig und das kriegt man ja mit dem Camping gut hin.
Und weiter. Unser Tagesziel, die Jugendherberge Koblenz in einer Festung. Hoch über der Stadt.
So, da wollte ich Sie bitten.
Allein sind wir schon mal nicht. Wie viel Buchungen haben Sie denn heute?
Nur so etwa 10 werden es werden.
Oh ja.
Okay. Dann würde ich Sie bitten, hier oben Ihre Mitgliedskartennummer einzutragen.
Auf geht's zum Zimmer.
Die Aussicht ist ja phänomenal.
Ja, genial, ne?
Ach, hey, ja, und noch wieder abschließen. Ja. Oh, sehr schön. Wenn ich jetzt am Wochenende auf Tour wäre, bekäme ich bei Ihnen noch Zimmer? Vermutlich.
Nein, leider nicht mehr. Wir sind komplett ausgebucht, wobei ausgebucht natürlich nicht so wie in normalen Situationen oder Zeiten aussieht, sondern wir können ja nicht voll belegen. Also wir hätten jetzt noch zig Zimmer vergeben können dieses Wochenende.
Aber wenn Gruppen wie unser Fernsehteam unterwegs sind, braucht natürlich jeder ein Einzelzimmer. Infektionsschutz, für Jugendherbergen ein echtes Problem. So geht dieser Tag zu Ende. Morgen lassen wir uns weiter vom Rhein treiben. Rad, Land, Fluss.
Ihre Reise sollte sehr viel weiter sein als die unseres Kollegen. Es zog sie in die Höhe. Das erste Mal seit 9 Jahren sollten heute wieder amerikanische Astronauten von Cape Canaveral ins All starten. Damals hatte die NASA ihr Weltraumprogramm mit Space Shuttles nach tödlichen Unglücken und wegen der hohen Kosten beendet. Nun also greifen die Amerikaner wieder nach den Sternen mit einer Rakete des Unternehmens SpaceX von Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk. Das Ziel, die internationale Weltraumstation ISS. Abheben sollte die Raumfähre von der gleichen Plattform in Cape Canaveral im Bundesstaat Florida, von der schon das letzte Space Shuttle Atlantis im Juli 2011 losflog. Damals wie heute mit Astronaut Douglas Hurley an Bord. Doch der Countdown wurde vor rund 20 Minuten abgebrochen. Das Wetter war zu schlecht. Verena Bünden.
Daumen hoch für einen Pionierflug ins All. Die SpaceX-Testpiloten betont optimistisch auf dem Weg in die neue Crew Dragon-Raumkapsel. Nur die Wetterlage konnte sie noch stoppen. Und das tat sie dann auch. Weniger als 17 Minuten vor dem Start musste der Countdown für Bob Behnken und Doug Hurley abgebrochen werden. Im Anflug zuvor die Präsidentenmaschine Air Force One mit einer Ehrenrunde über der Startrampe. US-Präsident Trump wollte dabei sein, wenn die stolze Raumfahrernation USA wieder selbst Astronauten ins All schießt. 9 Jahre war die NASA beim Crewtransport auf die Hilfe der Russen angewiesen, was nicht nur teuer war, sondern auch am nationalen Ego kratzte. Jetzt soll mit SpaceX erstmals ein Privatunternehmen die bemannten Flüge übernehmen, der Versuch, Geschäfts- und Pioniergeist zu beweisen. Bei diesem privatwirtschaftlichen Programm geht es darum, den erdnahen Orbit zu kommerzialisieren. Wir haben schon Versorgungsflüge, jetzt auch Astronauten und bald auch kommerzielle Raumstationen. Das ist eine einzigartige Gelegenheit, um alle Amerikaner zusammenzubringen, um zu zeigen, wie strahlend unsere Zukunft ist. Für Tesla-Gründer Elon Musk ist die Mission schon jetzt eine persönliche Erfolgsstory. Mit seinem 2002 gegründeten Raumfahrtunternehmen SpaceX hängte er Konkurrent Boeing vorläufig ab.
Das ist der Gipfel eines Traums, der wahr wird. Es fühlt sich surreal an. Wenn man mich beim Start von SpaceX nach der Wahrscheinlichkeit gefragt hätte, dass das passieren würde, hätte ich die auf 1% geschätzt. Der Pionierflug mit neuer Technik und neuem Design soll jetzt später stattfinden. Die NASA visiert den kommenden Samstag an.
Und wir schauen zum Schluss auch in den Himmel und zu Claudia. Wie präsentiert der sich morgen?
Karin, er wird in der Nacht noch mal ein paar dichtere Wolken parat haben, aber sonst scheint doch in den nächsten Tagen insgesamt ziemlich häufig die Sonne und Regen ist keiner in Sicht. Und das ist insofern dramatisch, als dass die Waldbrandgefahr jetzt schon mittel bis hoch ist. Vor allen Dingen im Norden Brandenburg sogar jetzt schon Waldbrandwarnstufe 4. Das heißt, im Moment kaum Regen in Sicht, auch nicht für den Westen. Im Süden kann es so ein bisschen was geben bis am Montag, aber das wird halt auch nicht allzu viel sein. In der Nacht allerdings, da haben wir es dann schon mit dichteren Wolkenfeldern zu tun und es regnet ab und zu. Und wenn wir uns das jetzt auf dem Wolkenvorschaufilm mal anschauen, was da überhaupt runterkommt, dann sehen Sie jetzt in der Nacht so ein paar wenige Wolken, die bringen nicht allzu viel Regen. Dann trocken am Freitag, trocken auch am Samstag, meist trocken am Sonntag. Da kann es dann vielleicht aus Osten und Südosten mal so ein paar Schauer geben, möglicherweise am Montag dann auch Regen, der allerdings allerhöchstens mal so die äußerste östliche und südöstliche Region Deutschlands betreffen wird. Aber so flächendeckender Dauerregen, der jetzt mal den Boden richtig durchweichen könnte, der ist nicht in Sicht. Und wie gesagt, in der Nacht zieht dann eine Kaltfront durch. Das bedeutet dichtere Wolkenfelder, dahinter lockert es schon wieder auf, wird sternenklar. Etwas Regen fällt dazu, so Richtung Thüringen, Sachsen und auch runter bis in den Südosten Bayerns. Da hängen die Wolken morgen auch. Und im Laufe des Tages, vor allen Dingen am Nachmittag, entwickeln sich dann einzelne Schauer im Allgäu, auch Gewitterschauer, vor allen Dingen so Hochschwarzwald direkt am Alpenrand und im südöstlichen Bayern. Und ansonsten wenige Gewitter und auch nicht viele, die dieser Regen betreffen wird, beziehungsweise die von den Schauern auch was abbekommen. In der Nacht Temperaturen von rund 5 Grad in Schleswig-Holstein. Sonst sind es meist 10 bis 13 Grad im Südwesten. Morgen Nachmittag wieder Temperaturen an die 20 Grad, doch verbreitet. Das heißt, am Nachmittag im Südwesten Nachmittagstemperaturen genau 23 bis 24 Grad und nach Norden hin 16 bis 20 Grad. Die nächsten Tage im Süden und Südosten eher mal dichtere Wolkenfelder, sonst scheint die Sonne häufig. Freitag im Südosten noch einzelne Gewitter, da dann nur 17 Grad. Samstag dann für alle ein paar mehr Wolken an sich, aber doch immer mal wieder sonnige Abschnitte.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und mit diesen Aussichten verabschieden wir uns und nun flugs zu den Spielen der Fußball-Bundesliga. Danach meldet sich Sandra Maischberger mit ihrer Talkshow, heute zu Gast Friedrich Merz. Wir sind morgen wieder da. Bis dann.